Hallo zusammen, willkommen beim Podcast Future Skills by Twins for Change, der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Heute nutzen wir tatsächlich die gebündelte Twins Power. Ich sitze hier in Genf in meiner neuen Heimat und Wilma hat sich aus Gran Canaria dazu geschaltet. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen ist dieser Podcast relevant? Wir sprechen heute über die Empathiekompetenz und ja, wie erkennst du eigentlich, dass du in diesem Future Skill ein Entwicklungspotenzial hast? Vielleicht hast du zum einen Schwierigkeiten dabei, dich in die Lage anderer hineinzuversetzen. Sozusagen neben dem faktisch Gesagten, also das, was der andere dir sagt, auch die Zwischentöne zu erkennen. Vielleicht hast du auch einen sehr hektischen Alltag und nicht immer die Geduld und Energie, auf Gefühle einzugehen in Gesprächen. Und dadurch hast du vielleicht Konflikte mit anderen Menschen. Du bekommst die Rückmeldung, dass du nicht verstehst, was der andere wirklich gemeint hat oder dass du abwesend oder distanziert bist. Und für die Menschen, die sich da jetzt wiederfinden, ist der Podcast gemacht, aber alle anderen können natürlich auch dranbleiben und ich übergebe an Wilma.
Ja, ich möchte natürlich ganz herzlich unseren lieben Podcast-Gast, den Dennis Fischer, begrüßen. Ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist, Dennis.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und Dennis und ich, wir haben uns tatsächlich kennengelernt schon vor einigen Monaten oder ich glaube, es ist auf jeden Fall schon über ein Jahr her.
Ja, ja.
Da war ich nämlich auf einer Suche nach einem Experten für die Produktion von einem Lernmodul zum Thema Future Skills und ich wollte auf jeden Fall jemanden im deutschsprachigen Raum haben und habe dann so ein bisschen mich auf die Suche gemacht, so nach Leuten, die vielleicht mal ein Buch geschrieben haben oder einen Podcast rausgebracht haben und beides traf auf den Dennis zu. Und dann habe ich mir erstmal dieses wunderbare Buch Future Work Skills reingezogen, habe in deinen Podcast reingehört und dachte, mega cool, der ist genau der, den ich suche. Und dann haben wir dieses Modul gemeinsam produziert. Und ja, dann hat sich unser Weg so gemeinsam fortgesetzt. Wir sind dann zusammen auch unter anderem Mitgründungsmitglieder der Future Skills Alliance geworden, sind dort gemeinsam ja wirksam oder werden langsam so gemeinsam wirksam. Und genau, und wer ist Dennis überhaupt? Dennis beschreibt sich so selber als Keynote-Speaker, als Change-Experte, als Autor und auch als KI-Enthusiast. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge, weil das Thema finden wir auch sehr spannend. Und was ich super spannend finde, ist, dass er über sich selber schreibt, dass es sein Wunsch ist, dass neben der KI vor allen Dingen, also neben der künstlichen Intelligenz, vor allen Dingen die menschliche Intelligenz in den Mittelpunkt der Diskussion rückt. Und das ist unter anderem einer der Gründe, warum wir ihn für das Thema Empathiekompetenz ausgewählt haben. Er hat sich da viel mit beschäftigt, unter anderem auch in seinem Buch darüber geschrieben. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte direkt an dich übergeben. Dennis, erzähl doch noch mal ein bisschen was über dich und auch, was du mit dem Thema Empathie verbindest oder warum du dich damit beschäftigst. Warum brennst du dafür?
Sehr, sehr gerne. Was verbinde ich mit dem Thema Empathie? Da habe ich gerade überlegt, als Anne so vorgestellt hat, ob die Podcast-Folge heute etwas für die Hörerinnen und Hörer ist. Ich habe eine Frage in meinem Buch, da ist ja so ein kleines Quiz drin, so 5 Fragen zu jedem Skill und zum Thema Empathie ist eine Frage, hast du als kleines Kind Regenwürmer zerschnitten? Ja oder nein, um zu sehen, ob die wirklich wieder quasi weiterleben und so. Und wenn man wohl sehr empathisch ist, also es ist tatsächlich abgeleitet, ich habe es übernommen aus einem Empathietest, wenn man sich schon als kleines Kind in Regenwürmer hineinversetzt hat und sie nicht zerschnitten hat, dann ist man wohl etwas empathischer. Keine Ahnung, ob das dann auch als Erwachsener noch gilt, aber ja, das war jetzt auch nicht so der Grund, warum ich mich mit Empathie beschäftige, sondern tatsächlich kam ich eben über dieses Thema Future Skills und habe mir die Frage gestellt, hey, ich habe mich selbst in den letzten Jahren viel optimiert, geguckt, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, habe so irgendwann das Gefühl gehabt, ich werde immer mehr selbst zur Maschine, wie es vielen geht heute und habe dann eben überlegt, ja, aber wenn jetzt dann doch die KI immer schneller ist, ich habe zum Beispiel 500 Business-Ratgeber gelesen, vor einigen Jahren daraus mein erstes Buch gemacht, ja, da kann ja eine KI nur drüber lachen heute, ja, die liest ja in 3 Minuten diese 500 Ratgeber und ich habe irgendwie, weiß nicht, 15 Jahre gebraucht, so. Also, was sind denn die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen? Und dann ist natürlich einer, der immer wieder genannt wird in vielen Studien, ist Empathie. Und dann habe ich eben so vor 5, 6 Jahren mal angefangen, mich da tiefer reinzugraben und zu sagen, was heißt das denn überhaupt? Ja, sich immer in andere hineinversetzen, aber beginnt das nicht erstmal bei mir selbst? Ist das dann nur bilateral, sich in einzelne Personen hineinzuversetzen? Oder gibt es auch sowas wie eine Gruppenempathie, dass man sich in ganze Teams einspüren kann, so ein bisschen wahrnimmt, wie gerade die Stimmung im Team ist und so weiter? Und bin dann da eben vor allem auf der Buchrecherche tiefer eingetaucht und kann da jetzt im Nachgang dann ganz, ganz viel übernehmen, auch für Trainings, für Workshops, um das anzuwenden.
Und vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, warum Empathiekompetenz eigentlich ein Future Skill ist. Also Empathie ist ja eigentlich immer schon wichtig gewesen. Warum ist das ein Future Skill? Was hat das, was ist heute anders vielleicht, als es früher war?
Genau, also tatsächlich, das sagen ja auch viele bei diesen Future Skills, ey, das ist doch alles alter Wein in neuen Schläuchen, so, ja. Das Storytelling, oh, mega, ja, das haben wir vor 50.000 Jahren schon irgendwie am Lagerfeuer gemacht, uns Geschichten erzählt. Und genauso ist es mit Empathie. Also tatsächlich ist die Empathie sogar wohl noch älter, ja, als Storytelling, weil als wir noch keine Worte hatten, um uns miteinander zu unterhalten, sind wir ja trotzdem schon gemeinsam auf die Jagd gegangen und haben überlegt, hey, wie fangen wir das Tier? Wer rennt links, wer rennt rechts? So, wir haben uns mit Zeichen verständigt, mit Mimik, mit Gestik. Wir mussten uns irgendwie in andere hineinspüren. Und von daher ist das wahrscheinlich sogar so der älteste Skill der Menschheit. Und warum wird es heute wieder relevant? Ja, weil wir einfach merken, gerade wir jetzt, Gran Canaria, Zürich und hier bei mir in München, wir sind virtuell zusammengeschaltet.
Genf,
Ach,
Genf,
Genf,
aber
sorry, Genf,
okay.
ja.
Kein Problem.
Wir sind nur virtuell zusammengeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was bei euch links und rechts hinter der Kamera passiert. Ob da jetzt gerade ein krankes Kind irgendwie heute zu Hause ist und nicht in die Schule darf, ob da irgendwie ein Hund ist, der operiert werden muss, ob weiß ich nicht was, irgendwas Schönes ist, ja, und ihr eigentlich viel mehr rausgehen wollt in die Sonne oder ans Meer. Und genau da braucht man, finde ich, in dieser virtuellen Welt wieder die Empathie, sich in andere irgendwie hineinzuversetzen, aber auch einfach ganz offen zu erfragen. Hey, ja, wie geht's dir gerade? Was machst du gerade? Ist alles in Ordnung zu Hause? Wie kann ich irgendwie, was muss ich erfahren, um mich besser in dich hineinzuversetzen? So.
Total gut. Und ich habe da gerade irgendwie ein akutes oder aktuelles Beispiel. Ich war gerade in einem Meeting mit zwei aus meinem Netzwerk, aus dem The People Network. Und wir hatten ein Projektmeeting und wir nehmen uns aber am Anfang immer Zeit für einen kleinen Check-in. Ne? Und da war es so, dass es einer einfach wirklich nicht gut ging, emotional gesehen. Das merkte man direkt. Und dadurch, dass wir ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben, konnte sie sich auch fallen lassen. Und wir haben in den ersten 20 Minuten mal erst nur darüber gesprochen. Ne? Und geguckt, wie geht es ihr eigentlich? Und dann haben wir geguckt, finden wir jetzt irgendwie den Übergang zu dem, was wir eigentlich besprechen wollten oder nicht? Und da auch tatsächlich so ein bisschen achtsam zu sein, ne? Mit dem, gerade im Virtuellen, weil nicht jeder zeigt das halt so offensichtlich und kann sich dann so verletzlich zeigen in dem Moment und sich da auch die Zeit zu nehmen. Absolut wichtig, gerade im Digitalen, ja.
Genau, und
Und
vielleicht,
wenn du, ja,
ja, du,
Entschuldigung,
Anne, ja.
wenn du sagst, dass die KI, dass die Empathie besonders wichtig ist im digitalen Kontext, glaubst du, dass die KI auch eine Empathiekompetenz hat?
Danke für die Vorlage, das wäre jetzt auch der zweite Punkt gewesen, den ich noch einbringen wollte. Ja, nein. So, also kurze Antwort ist nein. Ich habe, woran war ich da? Vor 2 Jahren schon wieder in Nürnberg. Gibt es ein Zukunftsmuseum, kann ich sehr empfehlen, wer da mal Lust hat. Und da setzt du dich dann vor so eine Kamera und vor einen Bildschirm und versuchst irgendwie verschiedene Gefühle darzustellen, so ein bisschen wütend zu gucken und so weiter. Und dann sagt dir die KI, die halt da hinter der Kamera steckt, welche Gefühle jetzt wie ausgeprägt sind. Die erkennt es an der Rötung deiner Stirn und natürlich an der Gestik und Mimik. Aber ist das wirklich Empathie? Nein, die sagt mir, wie ich mich fühle, aber die versetzt sich ja nicht in mich hinein, die kann das nicht nachempfinden so. Und jetzt kam eine andere Studie raus, gerade vor wenigen Wochen von Forschern aus Seoul, die herausgefunden haben, dass die KI Angst hat, angeblich. Ja. Die haben ihr so einen standardisierten Angstfragebogen gegeben, den hat sie dann beantwortet, relativ neutral. Dann haben sie der KI so traumatisierende Texte gegeben, die sie lesen sollte. Danach hat sie wieder den Angstfragebogen beantwortet, die Angst ging auf einmal nach oben. Und im dritten Schritt sollte sie sich dann so beruhigende Naturbilder anschauen und irgendwie ja entspannende Texte lesen, die man auch so bei posttraumatischen Belastungsstörungspatienten einsetzt. Und dann haben sie nochmal zum dritten Mal diesen Angstfragebogen gegeben und die Angst ging wieder runter. Aber hat die KI deswegen jetzt Angst? Kann die sich in mich hineinversetzen, dass ich vielleicht Angst habe, irgendwie Bungee-Springen zu machen oder dass ich Angst habe, meinen Job zu verlieren oder so? Nee. Also deswegen ist es, glaube ich, auch einer dieser Skills, wo alle sagen, ja, der wird in den nächsten Jahren noch viel, viel wichtiger, weil er halt einer der vielleicht wenigen Skills ist, die uns wirklich von der Maschine unterscheidet. Und ich glaube, dass die KI Empathie simulieren kann, auch sehr gut, auch so in Therapiesitzungen, wo das gut ist und auch, ja, so motivationsmäßig. Ich lasse mich auch ab und zu von meiner KI coachen und motivieren und das macht echt Spaß. Aber mir ist jederzeit bewusst, dass das keine Empathie ist.
Ja, und das ist aber auch natürlich super wichtig, was du sagtest, dass es einem bewusst bleibt, weil dieses, Oh, es tut mir total leid, ich habe einen Fehler gemacht, was die KI ja mir mittlerweile sagt, wenn, ne, wenn man sagt, bist du dir sicher, dass das, was du da rausgebracht hast, wirklich stimmt? Oh, es tut mir leid. Das sind ja diese kleinen Nebensätze, die das suggerieren sollen, dass die KI quasi Empathie empfinden oder Gefühle empfinden kann. Und ich glaube, das wird echt so eine Kernherausforderung in der zukünftigen Welt, tatsächlich das unterscheiden zu können noch. Und gerade wenn es mit Robotik noch kombiniert wird, weil du dann ja irgendwann nicht mehr vor dem Screen sitzt, sondern du hast irgendwann humanoide Roboter. Und wenn dir da einer entgegenübersteht, der auch noch sozusagen fast wie ein Mensch wirkt und der auch noch sagt, es tut mir leid, ja, dann wird es irgendwann so ein bisschen kritisch. Ja.
Vor allen Dingen, weil wir haben ja inzwischen schon, sehen wir schon die Conversational Agents, die ja wirklich mit dir ins Gespräch treten. Wir haben das mal gemacht mit einem Mitarbeiter in einem Konfliktgespräch quasi und dann haben wir simuliert, ich als Führungskraft und im Gespräch mit diesem Mitarbeiter, der immer zu spät kommt, mit dem man eben ins Gespräch treten muss und der reagiert halt wie ein richtiger Mitarbeiter. Also das ist eben, der spricht mit einem und eben auch menschlich, also nicht vorgefertigt sozusagen in richtig guten Sätzen, sondern auch mit Ms und Es und Pausen und mit Humor oder mit Wut. Und das ist schon, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Skill, über den man auch mal sprechen sollte, eben diese Entscheidung oder die Differenzierung überhaupt noch hinzubekommen. Und gerade, Wilma, wenn du sagst, wenn dann auch die KI menschlicher wird, dass man eben da irgendwann nicht plötzlich die Übergänge fließend hat und nicht mehr versteht, wo ist eigentlich jetzt noch das Menschliche versus wo fängt eigentlich die Technologie an.
Ja, genau. Gleichzeitig mache ich mir gar nicht so viel Sorgen, dass die KI jetzt immer empathischer wird von mir. Soll sie machen, ja. Kann sie gerne tun. Die Frage ist, was heißt es wieder für uns Menschen? Werden wir dadurch weniger empathisch? Versetzen wir uns weniger in andere hinein, weil wir eh sagen, keine Ahnung, irgendwann meine Google Glass erkennt sofort, wie es meiner Freundin geht und dann flüstert die mir abends schon ins Ohr, oh, deiner Freundin geht es anscheinend nicht so gut. Die sagt zwar, ihr geht's gut, aber irgendwas war heute so. Ja, dann brauche ich meine eigene KI vielleicht nicht mehr trainieren. Wiederum andererseits, vielleicht wird es sogar die Empathie stärken, weil ich dann höre, Achtung, deiner Freundin geht es nicht gut, frag mal nach, was da los ist. Und dann ja, gehe ich halt nicht gleich zu meiner Tochter oder was auch immer oder gehe in die Küche und koche was, sondern setze mich erstmal mit ihr 5 Minuten hin. Also kann in beide Richtungen gehen, wie immer wahrscheinlich.
Wie es mit allem ist. Ne? Man kann es immer zum Guten und zum Schlechten nutzen. Also ich könnte mir halt vorstellen, das passiert ja jetzt schon, das habe ich auch schon häufig jetzt gelesen, ne? Dass teilweise Menschen sich lieber mit der KI unterhalten als mit dem eigenen Freund oder der eigenen Freundin, weil tatsächlich die suggerierte Empathiekompetenz höher ist als bei dem einen oder anderen Menschen und auch die Kommunikationskompetenz. Wir sind ja als Menschen. Wir kommunizieren zwar, wir sind soziale Wesen und gleichzeitig haben wir ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, wir machen ja unglaublich viele Fehler und sich in dieses Spannungsfeld und in dieses, ja, Lernfeld bewusst zu begeben und zu sagen, wir wissen, dass wir nicht perfekt sind und gleichzeitig sind wir aber Menschen und lernen auch daran und nicht den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, ich spreche jetzt nur noch mit der KI über schwierige Themen, ne? Also das ist auch so eine Sache. Super spannend, aber lass uns genau, weil wir jetzt gerade viel über KI sprechen, wieder zurück zu
Das ist schon der
Menschen
zweite
gehen.
Podcast, von dem du gesprochen hast, glaube ich, gell?
Genau. Ja, da können wir uns echt nochmal eine eigene Folge überlegen. Aber wir wollen ja gerne über das Thema Empathiekompetenz und Regeneration sprechen und darüber, wie Empathiekompetenz auch zum Thema Regeneration beitragen kann. Und für alle, die die Einführungsfolge nicht gehört haben, Regeneration nochmal kurz erklärt. Also Regeneration geht für uns als Konzept über das Konzept der Nachhaltigkeit hinaus. Und es bedeutet im Prinzip, dass es nicht nur darum geht, für die Menschen mehr Wirtschaftswachstum hinzubekommen, sondern auch eine positive persönliche, gesellschaftliche und planetare Entwicklung ja, zu erreichen und dazu beizutragen. Und das heißt, es geht nicht darum, jetzt einfach nur irgendwelche Bäume nachzupflanzen, weil man sie zerstört hat, sondern tatsächlich mehr zu machen und zu gucken, was können wir denn auf der individuellen Ebene, also so in der Beziehung von mir zu mir selber, auf der Ebene, wie kann ich eigentlich mit anderen Menschen gesünder auch in Kontakt treten? Aber auch, was kann ich machen, um Produkte, Services und so weiter zu entwickeln, die den Planeten im Prinzip nicht noch weiter zerstören, sondern auch ressourcenschonend sind. Und gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen, aber so mal in eine Nutshell, was wir darunter verstehen. Und jetzt meine Frage oder unsere Frage an dich, Dennis, was glaubst du denn, wie Empathiekompetenz in dem Rahmen wirksam werden kann und warum die gerade jetzt bei dem Thema Regeneration wichtig wird?
Also es sind eigentlich genau die drei Ebenen, die du gerade genannt hast. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass ich gerade Design Thinking ausgespart habe, was ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben ist in den letzten Jahren und was natürlich auch extrem viel mit dem Thema Empathie zu tun hat. Aber fangen wir mal bei sich selbst an. Also das sehe ich genauso, ja, dass beim Thema Empathie das Wort an sich heißt ja erstmal, sich in andere hineinzufühlen, zu denken, zu spüren. Aber eigentlich beginnt es bei mir selbst, wenn ich gar nicht weiß, was ich selbst gerade fühle. Ja, wie soll ich dann wissen, was die anderen irgendwie fühlen? Und das habe ich euch, glaube ich, auch im Vorgespräch kurz erzählt. Wenn ich in meinen Workshops manchmal einfach nur die Frage stelle, so wie geht's euch, dann kommt so, ja, gut, ja, okay, passt schon. Letztens hatte ich Muss, keine Ahnung, was Muss für ein Gefühl ist. Gibt es auf keinem Gefühlsrad so, aber haben anscheinend auch einige. Und da mal bei sich selbst ein bisschen differenzierter zu schauen, entweder mit diesem Mood Meter, das ist ja so ein schönes Board kann man online finden, Mood Meter, wo einfach so 64 Adjektive sind, so wie geht's mir gerade. Oder es gibt so Gefühlsräder, kann man sich bei Amazon oder überall anders so als PDF bestellen aus dem Coaching, wo man mal ein bisschen differenzierter seine Gefühle darstellen kann. Und damit mal loszulegen, vielleicht bei sich selbst anzufangen und sich immer mal wieder kurz vor einem wichtigen Gespräch, vor einem Feedback oder wenn es einem gerade nicht so gut geht, mal zu überlegen, okay, was genau ist das jetzt in mir? Ist das irgendwie. Ist es Wut? Ist es Ärger? Ist es Enttäuschung? Ist es irgendwas Positives? Bin ich aufgeregt? Bin ich nervös? Bin ich inspiriert? Bin ich leidenschaftlich? Also, was genau spüre ich da gerade? Und von daher beginnt diese Empathie erstmal bei sich selbst. Um dann im zweiten Schritt natürlich zu sagen: Hey, jetzt versuche ich mich mal besser in dich hineinzuversetzen und mal rauszufinden, wie geht's dir eigentlich? Und das ist eben dann ja auch, finde ich, wichtiger Aspekt auch beim Thema Regeneration und geht es ja auch ihr müsst mir gleich mal im Detail erklären, dieses DNA-Diagnoserad von Laura Storm, aber geht es ja eben auch um Systeme, die irgendwie sind und jedes Team ist ja wieder natürlich ein System, in dem man sich bewegt und wie schafft man es, die halt empathisch darzustellen. Ja, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, es gibt halt Menschen einfach, die spüren sofort in der Gruppe, die kommen da rein und merken, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Da drüben, die beiden haben anscheinend Beef und der hier ist der Alpha, das Alpha-Tier irgendwie, was vorangeht und so. Und dann gibt es halt andere, die kommen in so eine Gruppe und die spüren gar nichts. Ja, die sind einfach da und sind dann auch ein Teil der Gruppe. Aber da eben auch zu gucken, wie kann ich denn so diese Empathiefähigkeit im Team vielleicht trainieren? Wie kann ich mal mich mehr in Teamstrukturen, in Systeme so hineinspüren, hineindenken? Und das Dritte ist dann eben der Kunde nach außen hin. Ja, wie kann ich mich mehr in meine Kunden versetzen? Und da ist natürlich Design Thinking extrem hilfreiches Werkzeug. Wie kann ich andere Fragen stellen? Wie kann ich die Nutzer beobachten in dem Alltag? Wie kann ich das abgleichen miteinander? Und diverse Tools, die es da gibt, die man verwenden kann.
Vielleicht nochmal, um so ein bisschen auf diese erste Ebene zurückzukommen, die individuelle Ebene. Was glaubst du, warum das so wichtig ist, dass man die Emotionen ein bisschen mehr voneinander differenziert und nicht nur so, ah ja, mir geht's gut, sondern dass man wirklich dann ganz konkret sagen kann, wie geht's mir denn wirklich? Warum ist das wichtig im Sinne der Regeneration? Was denkst du?
Also vor allem, um sich dann eben auch besser in andere hineinversetzen zu können. Ja, das ist eigentlich das Hauptargument, weil ansonsten kann ich immer sagen, ja, nö, geht's doch gut. So, ja, aber was heißt denn gut? Also was versteckt sich denn wirklich unter der Oberfläche, um da auch so ein bisschen tiefer zu bohren? Da geht es ja auch darum, soweit ich das verstanden habe, eben nicht zu sagen, ja, nee, passt ja alles, wir verpflanzen eben ein paar Bäume. Ja, aber warum und für wen und wo pflanzt ihr die und was sind da die langfristigen Ideen dahinter und so weiter? Also im Prinzip ist das für mich die Grundvoraussetzung. Und ja, glaube ich, weil es jedem generell nicht schadet, sich mal mehr mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und wenn man da halt mal ein bisschen anfängt, merkt man auch, dass es durchaus Spaß machen kann. Zum Beispiel, dass man mal auch ganz praktisch wieder seine Emojis hinterfragt, die man in WhatsApp-Nachrichten oder in E-Mails oder irgendwo verwendet. Ich habe jetzt letztens sogar gelernt, hier bei der Windows-Tastatur, Windows und Punkt ist die Emoji-Tastatur, ja, ein Shortcut, dann geht sofort die Emoji-Tastatur auf, wusste ich vorher auch nicht. Und da aber dann nicht zu sagen, ja, jetzt nehme ich die gleichen drei, die ich immer genommen habe, sondern eben mal wieder kurz zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich ausdrücken? Was möchte ich denn der anderen Person vermitteln auch? Wie fühlt die sich vielleicht gerade und wie kommt es jetzt an, wenn ich sage, oh, ich komme heute Abend wieder später, Zwinker-Smiley, und ich weiß genau, irgendwie meine Freundin ist genervt, weil sie dann noch eine Stunde länger auf die Tochter aufpassen muss, so. Und
Total, ja.
warum hilft das? Genau, weil es eben bei der Empathie hilft und gleichzeitig hilft es dabei, hoffentlich Missverständnisse zu vermeiden, weniger in Konflikte zu gehen und ein besseres Zusammenleben zu haben, ob es jetzt mit der Partnerin ist oder mit dem Team oder mit wem auch immer.
Und gleichzeitig glaube ich, wenn du
Selbstempathie lernst oder übst, lernst du eben auch deine Grenzen kennenzulernen. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Ebene nochmal, gerade in Zeiten des Stresses, des Burnouts und so weiter, wo viele Menschen überfordert sind, führt es auch dazu, wenn du selber spüren kannst, wie geht es mir eigentlich, dann eben auch an der richtigen Stelle eine Grenze zu setzen und mal innezuhalten und zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Was brauche ich, damit es mir besser geht? Brauche ich eine Pause? Brauche ich jemand anderen, mit dem ich ins Gespräch trete? Brauche ich professionelle Unterstützung vielleicht sogar? Und das ist eben was, was uns verloren geht in dieser schnelllebigen Zeit. Da auch wieder die Frage, warum ist es eigentlich ein Future Skill? Weil das einfach heutzutage oft zu kurz kommt. Gerade die Empathie mit sich selbst oder auch grundsätzlich das Thema Empathie kommt oft zu kurz, weil man eben zu sehr auf Lösungen, auf Produktivität und so weiter fokussiert ist, als darauf, sich auch selber die Zeit dafür zu nehmen. Also eigentlich ist es fast ein Luxusgut, würde ich sagen. Also die meisten Menschen würden, glaube ich, sagen, Empathie ist was, was ich mir nicht leisten kann. Ja, das hat was mit Selbstfürsorge zu tun. Und Selbstfürsorge braucht Zeit und Zeit ist Geld. Und wenn ich kein Geld verdiene mit der Zeit, die ich verbringe, dann ist es eben Luxus. Und ich glaube, dass es gar nicht so ist, weil wir wissen, dass wir langfristig nicht leistungsfähig sein können. Und leistungsfähig ist ja auch wieder die Frage, wie interpretiert man das? Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, ich habe zwei kleine Kinder, ja, da geht es nicht darum, dass ich Geld verdiene, wenn ich für die da bin. Aber leistungsfähig in dem Moment bedeutet einfach auch für die da zu sein, ein offenes Ohr für die zu haben. Das kann ich eben nur, wenn ich mit mir selber auch im Kontakt bin. Also ich merke das ganz oft, wenn ich selber im Stress bin und nicht mit mir selber im Kontakt, und Empathie bedeutet das, glaube ich, mit sich selbst im Kontakt zu sein, kann ich auch nicht im Kontakt mit meinen Kindern sein und deren Bedürfnisse wahrnehmen. Das hast du ja auch gerade gesagt, ne? Dass es einfach dieses Zusammenspiel ist. Ja.
Ja, total. Und das Spannende an uns Menschen ist halt eben, dass wir keine Maschinen sind, die nur irgendwie 0 und 1 denken können.
Gott sei Dank.
Also, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Mood-Meter komme mit den 64 Adjektiven, dann ist es manchmal spannend, wenn ich bei meinen Workshops sage, so, nehmt mal ein Post-it, schreibt mal auch einen Namen drauf und hängt das mal an einen der Begriffe. Also, bin ich jetzt gelassen, bin ich heiter, bin ich bedachtsam, bin ich dankbar? Und dann sagen die, naja, ich bin aber beides, ja. Ich bin irgendwie dankbar und fokussiert. Ich bin aber deprimiert und nervös und so weiter. Und am Anfang habe ich dann immer gesagt, ja, aber ihr müsst euch jetzt für eins entscheiden, so geht es nicht so, ja. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ist doch cool. Also genau das macht uns doch aus, dass wir vielleicht zwei oder sogar drei Gefühle mehr oder weniger gleichzeitig empfinden können und eben nicht, ja, wie eine Maschine nur das eine oder das andere haben.
Und mir kommt da auch noch so eine andere Thematik. Also dieses ganze Thema Selbstmitgefühl auch. Wir hatten ja auch mit dem Frank Eilers letztes Mal im Podcast schon über das Thema Imposter-Syndrom gesprochen. Und das ist auch so ein Thema, ne? Mit sich selbst so ein bisschen lieb zu sein, wenn man sich gerade mal schwach fühlt oder denkt, Mist, das habe ich jetzt so richtig versaut. Und auch dann sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich darf mich jetzt auch mal schlecht fühlen, ich fühle mich jetzt einfach klein und wie auch immer. Und ich glaube, das ist in der Welt, in der wir wirklich regenerative Lösungen brauchen und auch jeden einzelnen Menschen mit seinen persönlichen Stärken, Leidenschaften, dass die Menschen sich trauen, das sich auch zu zeigen und sich damit auch vielleicht mal verletzlich zu zeigen, weil das nicht immer einfach ist. Ja, also es heißt ja nicht immer für das, was ich brenne, das mache ich total perfekt immer, sondern es kann ja auch sein, dass ich mich da in so eine Stretchzone begebe. Und auch da hilft ja wieder Empathie mit sich selber, sich da einfach immer weiter reinzubegeben und zu sagen, und ich weiß aber, wozu ich es mache, weil ich möchte einfach zu einer besseren Welt auch beitragen.
Und vielleicht auch nochmal ergänzend, weil du ja auch nach Laura Storm fragtest und wieso ihre Definition von Regeneration ist oder was sie darunter versteht. Es geht halt auch darum, um das Ökosystem natürlich, ne? Und um die Verbindung zu allem und mit allen. Und neben der Verbindung über die Empathie mit sich selbst und mit anderen Menschen ist natürlich da auch ganz wichtig die Empathie mit dem Ökosystem, mit anderen Lebewesen, weil es gibt ja diesen Spruch, was wir lieben, beschützen wir. Und in dem Moment, in dem ich mich verbunden fühle mit einem Tier oder mit einer Pflanze oder was auch immer, und du hast es ja wunderbar gesagt mit dem Regenwurm vorhin,
Genau, ja.
in dem Moment möchte ich das eben auch beschützen und merke, okay, das hat was mit mir zu tun. Das ist nicht im Außen, sondern das ist eigentlich im Innen. Und diese Verbindung wiederherzustellen, ist eben auch Empathie. Also auch das systemische Denken, ne? Also eher in Systemen zu denken, also nicht mehr nur in Einzelteilen, ich, du, der Hund, die Katze, der Baum, sondern sozusagen zu verstehen, dass das alles ein System ist, was mit sich zusammenhängt, in sich zusammenhängt. Und wenn ich an einer Stelle etwas verändere, dann verändert sich an ganz vielen anderen Stellen etwas, ne? Und das hat eben, es gibt diese isolierten Effekte eigentlich gar nicht, sondern alles, was ich tue, hat eben einen größeren Einfluss. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen dahinter, aber wenn ich in einem Gespräch bin als Führungskraft morgens mit einem Mitarbeiter beispielsweise und ich bin schlecht gelaunt und ich gebe dem Mitarbeiter dieses Gefühl weiter, ne, diesen Stress, den Druck und so weiter, dann wird dieser Mitarbeiter ins nächste Gespräch mit dem gleichen Gefühl gehen. Und ich glaube, wie war das, sechs oder sieben weitere Stufen wird dieses Gefühl weitergetragen. Das ist wie dieser Flügelschlag des
Ja,
Schmetterlings,
genau.
der halt einfach einen riesen Effekt hat. Und das erzählen wir auch auf Führungskräften, mit denen wir Trainings machen, dass man sich einfach bewusst machen muss, natürlich bin ich Mensch und ich darf auch mal mit einem negativen Gefühl in ein Gespräch gehen. Aber zum Beispiel innezuhalten vor so einem Gespräch und erstmal durchzuatmen und zu versuchen, halt die Gefühle, diese negativen Gefühle, die ich habe, erstmal einzusortieren und zu mir selber zu kommen und dann in das Gespräch zu gehen mit einer anderen Ruhe, das hilft eben, damit sich das nicht potenziert.
Ja, das
Ja,
Prinzip der
total. Ist,
emotionalen Ansteckung ist das, ne?
genau,
Ja.
emotionale Ansteckung, das war es, ja, richtig.
Ja, und dieser Butterfly-Effekt, was du gesagt hast, also dass man auch da sich immer wieder eben Empathie, bevor man irgendwie jetzt was raushaut, sich kurz überlegt, vielleicht, wie wirkt es auf andere. Und ich meine, habt ihr beide eine Coaching-Ausbildung gemacht schon, gell? Also, das ist das, was bei mir so aus meiner Coaching-Ausbildung hängen geblieben ist, dass man halt parallel auf mehreren Ebenen denkt. Und das geht mir sogar heute so, wenn ich jetzt heute Morgen musste ich kurz lauter werden bei meiner Tochter, weil sie einfach eine halbe Stunde lang sich nicht anziehen wollte, ich aber in die Kita wollte.
Ich
Und
kenne das.
dann habe ich aber schon in dem Moment, eigentlich so bevor ich kurz einmal geschrien habe, habe ich schon in dem Moment reflektiert und dachte, ah, das ist jetzt nicht gut, aber vielleicht ist es hilfreich. Und dachte mir so, das ist schon ein bisschen crazy, dass man so auf der Metaebene sich selbst dann reflektiert. Und dann kam schon meine Freundin von hinten angestürzt und war schon so, oh, muss ich die Kleine beschützen? Ich so, nein, alles gut. Sie hat es jetzt, glaube ich, verstanden und wir gehen jetzt in die Kita. So. Und dass man da aber, ich glaube, das fällt, also gerade auch meiner Freundin fällt es immer wieder schwer, auch wenn wir uns streiten oder so, dann bin ich immer parallel auf der Metaebene quasi, während ich mit ihr streite, reflektiere ich aber, wo wir da gerade stehen. Und sie denkt, jetzt komm raus aus deiner Coach-Rolle. Ich so, ja, würde ich gerne, aber es geht nicht, ja. Also das finde ich auch, also deswegen auch immer wieder Werbung für nicht jede Coaching-Ausbildung. Da gibt es auch einige sicherlich, die irgendwie schwarze Schafe sind, aber generell hat mir das sehr geholfen und vielen anderen Menschen genau dann wieder, ja, diese Empathie zu stärken, weil man sich eben selbst reflektiert und parallel auch in die anderen hineinversetzt.
Ja, auch diese Verbindung wieder zwischen der Reflexionskompetenz und der Empathiekompetenz. Ich finde das sehr spannend, immer wieder zu sehen, wie viele Verbindungen es zwischen den unterschiedlichen Future Skills gibt. Es ist eigentlich, sind auch nicht wieder separate Skills, sondern die hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Und was jetzt eben noch spannend wäre, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wie können wir eigentlich die Empathiekompetenz üben? Also ich glaube, du hast dieses Empathierad angesprochen und auch Mood-Meter, Emojis. Vielleicht kannst du da einfach mal so drei konkrete Übungen nennen, wie man jetzt die Empathiekompetenz stärken kann.
Ja. Also für sich selbst, genau, ist wirklich das Erste die Reflexion und dann die bessere Wortwahl. Ob das jetzt über Emojis ist, ob das über so ein Rad ist, Gefühlsrad nennt sich das aus dem Coaching, ob das über das Moodmeter ist, also dass man einfach mal überlegt, man kann auch einfach mal googeln, welche Adjektive gibt es, um seine Gefühle auszudrücken, dass man da mal bei sich selbst loslegt und das ab und zu mal reflektiert, ob es jetzt morgens bei einer Check-in-Übung ist, die man vielleicht mit seinem Team macht, ob es im Gespräch ist mit seiner Partnerin, mit seinem Partner. So, wie kann man es im Team stärken? Auch am Ende wieder über ähnliche Tools, über so einen Moodmeter, dass man das mal öffentlich transparent macht. Ich habe so ein Teampathy-Canvas entwickelt, ja, kann ich euch auch gerne mal zuschicken in meinem Buch. Ist nichts anderes als ein Team-Canvas, was es ja schon seit einigen Jahren gibt. Aber worüber man dann auch wieder viel Empathie entwickelt, dass man halt einfach mal darüber spricht, hey, was sind denn deine Stärken? Was sind denn deine Schwächen? Was sind denn deine Ziele jetzt für ein Projekt oder für unsere Zusammenarbeit in unserem Team? Weil oftmals nimmt man das ja so an und denkt so, ja, die will halt Karriere machen oder der will halt irgendwie nur das Nötigste machen, weil der irgendwie drei Kinder zu Hause hat und so. Ja, aber manchmal ist es genau umgekehrt und sie will gar keine Karriere machen und er schon, oder? Also allein über sowas zu sprechen, hilft extrem, wenn man das wirklich offen, transparent macht. Und womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe im Team, sind wirklich wie so Steckbriefe. Ja, kennt ihr auch, wo man dann jeder über sich, gibt es auch ein, wie heißt denn das Tool? Gucke ich nochmal. Es ist eine Webseite, wo dann auch so eine ganz schöne Vorlage ist, auch so ein Fragebogen, kann jeder ausfüllen. A Manual of Me heißt das. Manual of Me. Und das ist echt lustig, weil ja, erstmal klingt so ein bisschen nach New Work, Needs Inner Work und wir reflektieren uns alle selbst. Und da sind ja jetzt nicht alle offen dafür. Letztens hatte ich eine Gruppe, die waren eher so Handwerker und so die halt mittags ihr Schnitzel essen, so sage ich mal salopp. Und die haben gesagt, was soll ich mit so einem Quatsch? Und dann haben wir gesagt, okay, ihr baut ja Werkzeuge, ja, die haben kleine und große Maschinen produziert und jetzt versetzt sich jeder mal in die Rolle einer Maschine so. Was bist du? Bist du der Schleifbohrer? Bist du irgendwie der Presslufthammer? Bist du
Sehr cool.
was auch immer? Und auf einmal fanden sie es mega geil, die Übung. Und so, ja, ich bin das und das Gerät, weil ich halt irgendwie immer nochmal die letzten 5 Millimeter abschleife und den Problemen auf den Grund gehe und so weiter. Und das fand ich sehr schön, weil das über so eine Krücke dann, über ja, sowas Werkzeugmäßiges, sie dann doch wieder über ihre Gefühle und Bedürfnisse und Emotionen gesprochen haben. Also über solche Wege kann man im Team dann ganz gut die Empathie stärken.
Cool. Ja, danke dir dafür. Und ich glaube, wir haben die Zuhörenden super spannend, wollte ich gerade sagen. Nee, also super angeregt, über das Thema mal nachzudenken und letzten Endes auch gespannt gemacht auf vielleicht weitere Vertiefung. Und da ist die Frage, Dennis, hast du da noch ein paar Tipps vielleicht? Welches Buch, welcher Podcast oder ja, welcher Thought Leader oder wie auch immer da interessant sein könnte?
Gute Frage. Also klar, was ein Klassiker ist, da haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, hattet ihr ja auch schon in der Kommunikationsfolge, soweit ich mich erinnern kann, ist halt das Thema aktive Zuhören, ja, ist das Thema gewaltfreie Kommunikation. Das sind immer wieder dann doch die Klassiker, auf die es zurückgeht, wahrscheinlich weil es einer der ältesten Skills der Menschheit ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt wenig überraschende Quellen dazu gefunden in den letzten Jahren, wo man sagt, ey, krass, das ist ja mal ein ganz anderer Blickwinkel. Jetzt emotionale Intelligenz kennt auch jeder irgendwie. Also das sind immer wieder ähnliche Dinge, sind dann nur im Kleinen halt, ja, solche Tools, die mir irgendwie hängen geblieben sind, wie man die auslebt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, hey, ja, die 2 Bücher müsst ihr euch kaufen oder den Podcast unbedingt anhören. Leider nicht aktuell.
Naja, auf jeden Fall dein Buch ja schon, ne?
Ja, klar.
Das sowieso. Und
Danke für die Eigenwerbung. Ja.
ja, auf jeden Fall. Und hast du nicht in deinem Podcast damals auch irgendeine Folge zum Thema Empathie vielleicht gemacht? Kannst du dich noch erinnern oder nicht?
Ja, habe ich schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Der ist jetzt schon wieder irgendwie 3 Jahre her und liegt auch im Moment ein bisschen auf Eis. Der
Ja,
Podcast leider, weil
leider.
ich empathisch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen will und viele andere Themen habe.
Ja.
Und ihr merkt ja selbst, wie viel Aufwand das dann doch ist mit Vorbereitung, Nachbereitung,
Total.
Schnitt und so weiter.
Ja.
Und deswegen habe ich da den Podcast erstmal pausiert. Aber genau, da gibt es auch ein, zwei Folgen zum Thema Empathie. Einfach mal
Super.
Future Work Skills Podcast googeln.
Genau, oder ich packe auch einfach die beiden Links dann, gegebenenfalls, wenn ich sie finde. Oder ich frage dich einfach nochmal in die
Genau,
Shownotes
schicke
und
ich dir
dann,
nochmal
genau,
zu.
super, cool.
Ja.
Cool.
Na, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende von unserem Podcast und wir möchten gerne mal ein bisschen zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Wir machen das gemeinsam, kollaborativ quasi und jede sagt das, was ihm oder ihr gerade in den Kopf kommt. Ich kann gerne starten, wenn du magst. Ich habe zum einen noch im Kopf, dass die Selbstempathie die Grundlage dafür ist, auch mit anderen empathisch umzugehen. Ohne Selbstempathie ist das quasi unmöglich, auch Empathie für andere und auch für das Ökosystem insgesamt zu zeigen, was wir eben brauchen, um zu einer regenerativeren Welt im Innen und im Außen beizutragen.
Ich muss sagen, ich begeistere mich ja auch für das Thema KI oder ethische Nutzung von KI. Deswegen fand ich das vorhin super spannend, nochmal darüber zu sprechen. Irgendwie ist KI empathisch und müssen wir da aufpassen, auch da vielleicht in eine Falle reinzugehen? Und ist Empathiekompetenz was inhärent Menschliches, was wir mit Ja beantwortet haben? Das war noch so ein bisschen was ich ja als so Takeaway für mich mitgenommen habe.
Ja. Ich hole mal kurz ein bisschen aus.
Ja.
Ich war gestern mit einer Kollegin in den Bergen hier in der Nähe von München wohnen wir. Und wir wollen Ende Mai einen Retreat machen zum Thema KI und MI, also so diese beiden Welten zusammenbringen, wo wir halt auf der einen Seite wirklich mal so nerdig irgendwie einige Stunden lang uns Automatisierung und Assistenten bauen und unsere eigenen Agenten und auf der anderen Seite aber rausgehen, auf die Berge wandern, Eisbaden und solche Dinge tun. Und Das ist für mich auch eigentlich so die Zusammenfassung von unserem Gespräch hier, weil wir gestern auch gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich mehr KI-Workshops in der Natur anbieten, ja.
Ja.
Nicht, weil es, also auch weil es ein USP ist vielleicht, weil es noch nicht so viele machen, klar, aber weil es auch mega cool die beiden Welten zusammenbringt, weil was jetzt auch eben in der Vorbereitung schon, ihr habt mir auch so ein, zwei eurer Blogartikel geschickt und jetzt auch im Gespräch, was für mich rauskam, dass es halt nicht entweder oder ist. Ja. Es ist nicht so, dass wir
Genau.
jetzt im Arbeitsalltag dann irgendwie uns total durchdigitalisieren und durchoptimieren und das machen wir dann 6 Monate lang und dann fahren wir irgendwie 4 Wochen in ein Schweigekloster oder gehen halt auf einen Yoga-Retreat oder irgendeinen Retreat in Bali, wo wir unser Handy auslassen. So. Nee, es ist. Irgendwo muss es im Alltag passieren und wir gehen dann mit dem Handy vielleicht in die Natur, ja, und dann machen wir es mal aus eine Stunde, aber dann machen wir es auch wieder an. Und ich habe gestern auch beim Wandern habe ich mit ChatGPT als Sparringspartner irgendwie Ideen gebrainstormt und habe gesagt, hier, ja, was könnte man da machen zu dem Retreat und so weiter. Und dann habe ich aber auch mal wieder das Handy eine Stunde ausgelassen und einfach die Natur genossen. Und ich glaube, da muss es viel mehr hingehen und da passt auch das Thema Regeneration wieder. Das ist ja auch nichts, was wir jetzt morgen 2 Jahre machen und dann ist die Welt wieder wie vorher. Ja, erstens machen wir es nicht und zweitens wäre sie auch nicht wieder wie vorher, sondern halt anders.
Genau.
Und das müssen wir irgendwie zusammenbringen, so die beiden Welten.
Super. Vielen Dank dafür nochmal für den Impuls. Und da bleiben wir auf jeden Fall im Austausch, Dennis, weil Anne und ich machen uns darüber auch ganz viele Gedanken, wie man irgendwie so diese digitale und die natürliche, in Anführungsstrichen, oder die alte und die neue Welt so zusammenbringen kann. Und dass es irgendwie was nach vorne gehen muss und nicht zurückgeht, ne? Also, das ist
Ja.
ja diese Vorwärtsbewegung. Cool. Super, super spannend. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts angekommen und wir danken dir unglaublich für dieses wahnsinnig spannende Gespräch und für alle Zuhörenden. Wenn ihr mehr über Dennis wissen wollt oder euch auch vernetzen möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes, da werden wir natürlich alles verlinken. Und wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise durch die Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt. Wenn euch dieser Podcast weiterbringt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert und uns eine positive Bewertung hinterlasst. Bis bald, eure Twins.